wollen Gottes Wort aufschlagen und nehmen dazu ein neutestamentliches Thema von 2. Korinther, Kapitel 13. Weil das Wort Gottes so füllig ist, nehmen wir aus dem Vers 7 von 2. Korinther 13 nur den Anfang. Nur die 5 ersten Worte. Da sagt der Apostel Paulus von 2. Korinther 13, 7, wir beten aber zu Gott. Soweit das Wort Gottes. Es ist notwendig, eine Gemeinde hin zur Auferbauung biblischer Themen, aber zugleich auch in die Ermahnung zu bringen. Und heute soll etwas Lehrenhaftes gesagt werden, auch dann, wenn es mit allgemeinen Dingen verbunden ist, weil wir glauben, dass wir darin dem Herrn gefallen können, wenn wir das tun, was die Schrift uns hinterlassen hat. Wir beten aber zu Gott, sagt Paulus, und es gibt selbst unter den Gläubigen, den wahrhaft Gläubigen, gar keine feste Überzeugung. Ja, aber in manchen Herzen der Gläubigen gibt es Probleme, ob wir zum himmlischen Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist beten sollen. Auch das möchte heute mit angesprochen werden, damit wir erkennen, was der heilige Wille Gottes sei. Darum wollen wir heute etwas vom Gespräch der Kinder des Lichts mit dem lebendigen Gott behandeln. Es ist ein Gnadenvorzug unseres Herrn, dass er uns das Gebet gegeben hat, wodurch wir mittels seines Geistes, des Geistes unseres Herrn mit ihm in Verbindung treten können. Es ist eine herrliche Gemeinschaft. Wir sollten uns dieser Gemeinschaft wohl mehr bewusst werden. Dann würden wir das Gebet auch mehr lieben. Das Gebet selbst drückt also allgemein hin den innigsten Zustand mit Gott aus, wenn es in dem Geiste unseres Herrn geschieht. Im Gebet selbst haben wir zwei Seiten, zwei Linien. Die eine Seite behandelt im Gebet die menschlichen Dinge. Zu denen gehört Buße, Bekennen, Fürbitte und so weiter. Die andere Seite behandelt die göttlichen Dinge, zu denen Danksagung, Lobpreis des Herrn, Ehrerweisung und Anbetung gehören. Und darum müssen wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, uns zuvor bewusst werden, was wir überhaupt beten, damit wir nicht gedankenlos vor ihm stehen. Auch da gehört Zucht hinein. Und ich möchte nur heute sagen, dass im Leben eines Gläubigen es widerspiegelt, ob wir zuchtvoll leben. Der Glaubensstand des Einzelnen zeigt letztlich die Frage der zuchtvollen Hingabe an den Herrn. Der Frage, wie lieb habe ich Jesus? Auch das kommt im Gebet zum Ausdruck. Natürlich ist die göttliche Seite dieser beiden Linien größer als die menschliche Seite. Und der höchste Gebetsausdruck überhaupt auf dieser göttlichen Seite ist wiederum die Anbetung. Die Anbetung Gottes, die Ehrerweisung in höchster Potenz. Nur von den Erretteten und Erlösten lässt Gott sich heute überhaupt anbeten. Und wenn es Unerrettete tun würden, könnte es in Ermangelung eines hohen Priesters, der uns darin vertritt, nicht zum Vater gelangen. Und der Herr selbst hat ein großes Interesse. Ob wir das verstehen oder nicht verstehen, ist eine völlig andere Sache. Gott hat ein großes Interesse in Ehre und Anbetung von den Seinen zu empfangen. Bevor wir in die Einzelheiten eingehen, ganz kurz noch einen Blick in das Alte Testament. In der Zeit des Alten Testaments, wo der Mensch im Fleische Gott diente, wir denken hier an die Gesetzeszeit, da geschah solche Ehrerweisung Gott gegenüber an einem Ort. Diesen einen Ort auf dieser Erde hat Gott bestimmt, wovon ihm die Ehre gebracht werden sollte. Und dieser eine Ort war Jerusalem und sonst nirgends. Darum fragt auch das Weib am Jakobsbrunnen und sagt, die Väter haben gesagt, dass dort oben das der Ort sei, wo angebetet werden müsse. Jawohl, das war, aber der Herr Jesus fügt hinzu, weil glaube mir, dass die Stunde kommt, wo die wahrhaftigen Anbeter, das sind wir, das dürfen durch die Gnade Gottes wir heute sein, die wir mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, um uns abwaschen zu lassen von dem Unflat der Sünde, die an uns hängt. Wir sind von Natur aus völlig verloren und brauchen Christus als den Retter. Und wer so nicht zu Jesus gekommen ist, der bleibt verloren, auch wenn er errettet werden möchte. Wir müssen zu Jesus kommen, um ihm überhaupt Anbetung bringen zu können. Diesen Ort Jerusalem hat Gott erwählt zur Entgegennahme seiner Anbetung, seiner Ehre, seines Lobpreises. Und weil Gott ein Recht dazu hat und weil Gott alle Zeit Ehre haben wollte, verlief also der Tempeldienst, der Dienst im Tempel, der zwar mit Händen gemacht war, Tag und Nacht. Im Tempel war Tag und Nacht Dienst. Da löste sich ein Vorgang vom anderen ab. Da trat der Priester vor und las aus der Tora. Da kamen die Sänger, auch nachts. Und der Chor stand und sang Gott Lobpreis. Und wir werden das gleich sehen. Zweimal am Tag, musste im Hinblick auf den kommenden Christus ein Opfer im Tempel gebracht werden. Die Bibel redet davon. Es war das Morgen- und das Abendopfer, welches im Tempel gebracht werden musste. So zeigten also diese Schattenbilder, dass im vollkommenen Lamm Tag und Nacht Vergebung sei. Darum mussten sie Tagsopfer und nachts Abendopfer bringen. Ob's dunkel oder hell ist, im Blick auf Christus haben wir heute alle Zeit die Möglichkeit, mit unseren Sünden zu Christus zu kommen. Wie töricht wären wir, würden wir das unterlassen. Wie töricht wären wir. Zwischen diesen Opferzeiten wurde dann Gott mit Lobpreis und Danksagung sein Name verherrlicht. Als die Lieder wurden die Psalmen gesungen. Das waren die Lieder. Und dazwischen las dann der Hohepriester Abschnitte aus den heiligen Schriften im Tempel vor. Dazwischen waren Gebete. Tag und Nacht, ohne Unterbrechung, ward so dem lebendigen Gott die Ehre und die Anbetung gebracht. Und in der Zeit des Neuen Testaments haben wir nun keinen sichtbaren Tempel mehr. Kann denn Gott nun nicht mehr Tag und Nacht Ehre gebracht werden wie einstmals? Und da können wir sagen, doch. Dieser sichtbare Tempel sollte deshalb zerstört werden, damit der geistliche Tempel die Wohnstätte Gottes sei. Und weil die Kinder Gottes und weil es Kinder Gottes auf der ganzen Erde gibt, sollten sie, und irgendwo steht ja die Sonne, irgendwo ist es Tag, so hat es Gott eingerichtet, sollen sie täglich Ehre und Anbetung dem lebendigen Gott bringen. In der Zeitordnung des Neuen Testaments bekommt Gott von den Seinen Tag und Nacht im Schattenbild des Tempeldienstes heute seine Ehre. Irgendwann ist's immer Licht, irgendwann ist's immer Tag, wo die Seinen beten. Gehörst du dazu? Bist du einer von denen, der oben in der Herrlichkeit bei Gott bekannt ist, der Lob, Preis und Ehre ihm bringt? Wir kommen nun zurück zu unserem Thema und sagen, zu wem sollen wir beten, damit Gott Recht, Ehre gebracht wird. Zunächst zeigt uns die Apostelgeschichte, dass der sterbende Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 59 bis 60 direkt zum Herrn Jesus betete. Das ist eine äußerst auffällige Markanz. Aber in Johannes 14, Vers 13 bis 14 waren wiederum die Jünger vom Herrn her aufgefordert, den Herrn Jesus zu bitten oder, wie es heißt, in seinem Namen zu bitten. Worin? Durch das Bitten an den Herrn Jesus gleichsam der Vater verherrlicht werde. Und in Johannes 16, Vers 24 muss der Herr den Seinen sagen, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Sie sollten mit dieser Aufforderung gleichsam den Sohn damit ehren, indem sie Bitten und Gebete zu ihm richten sollten. Die Bibel sagt, denn wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Wenn wir in den Briefen den Ausdruck Herr finden, ist damit meist und durchweg der Herr Jesus gemeint. Beachten wir das. So finden wir solches in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 8, Vers 14, Vers 17, Vers 18 und so weiter. Nach dem Willen des Vaters, des himmlischen Vaters, hat Gott ihn, unseren Heiland, zum Herrn gemacht. Worüber denn? Über alles, sagt Gottes Wort. Wenn wir also an diesem Sonntagmorgen hier zusammenkommen, um seinen Tod zu verkünden, geschieht solches durch Essen des Brotes und Trinken des Kelches. Das ist der Ausgangspunkt. Und da kommt es nicht selten vor, dass man Gott anstatt den Herrn die Danksagung und die Ehre der Anbetung bringt. Und das ist falsch, weil es die Bibel anders sagt. Entweder ist es Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit des Einzelnen. Hat der Herr Jesus nicht ganz eindeutig in 1. Korinther 11 gleich zweimal gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Da steht geschrieben, der Kelch des Herrn, nicht der Kelch Gottes. Das ist eine Verschiebung göttlicher Wahrheiten. Gott hat ihn, den Christus, zum Herrn gemacht. Und der Vater im Himmel will, dass alle den Sohn ehren. Deshalb ist es falsch, etwa Gott zu danken für den Kelch, sondern es ist der Kelch des Herrn. Dem Herrn Jesus sollte der Dank gebracht werden, nach der Lehre des Wortes. Sobald wir uns zu diesem Mahl zusammenfinden, geschieht es, um, wie die Bibel sagt, seiner zu gedenken. Ich hoffe, dass das auch geschieht. Wenn wir nach der Schrift auch seiner gedenken wollen, dann müssen die Lieder, die wir hier singen, dann müssen die da angegeben werden, sein Gedächtnis zum Inhalt haben. Das geht nicht, dass wir da andere Lieder besingen und anstimmen lassen. Da gehört in irgendeiner Weise Christus bezogen zu sein, unser Herr. Denn wir gedenken seiner Leiden. Und da geht's nicht um andere Fragen. Wir können nicht Lieder von Glaubensfestigkeit bringen, während wir dem Herrn Lob und Dank bringen. Das geht nicht. Das sind geistliche, obskure Dinge, die da geschehen. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, dass er uns in die ganze Wahrheit leite. Dann ist es also eine Betretenheit gegenüber dem Heiligen Geist, dass wir nicht davon Gebrauch machen, was Gottes Wort sagt. Es ist ein Unding, Lieder anzustimmen, die unseren Lebenswandel betreffen. Wir können dabei durchaus auch auf die Auferstehung unseres Herrn kommen, denn die Auferstehung war der Abschluss seines Todes. Wir können aber nicht auf unsere Auferstehung damit kommen, sonst würden wir ja unseren Tod verkündigen und nicht seinen Tod. Ich hoffe, dass wir da verstanden werden. Er, unser Herr, ist es, dessen wir gedenken, und er ist es, den wir in dieser Stunde anbeten. Auch können wir aus der Heiligen Schrift nicht herzbewegende und herzberührende Geschichten vorlesen, so wahr wie sie sein mögen. Etwa die unseren Glauben betreffen. Dann würden wir ja nicht mehr seinen Tod verkündigen, sondern unseren Glauben. Das sind doch Wahrheitsverschiebungen, ich darf es so sagen, bis hinein in die Lüge. Denn da verkündigen wir eben nicht mehr seinen Tod, zu dem wir zusammengekommen sind, sondern wir verkündigen dann sein Wort. Das gehört aber in diese Stunde nicht herein, wenn wir zur Verkündigung seines Todes uns zusammenfinden. Dann gehört das überall hin, nur nicht da. Denn wenn wir sein Wort verkündigen, dann verkündigen wir eben nicht seiner, sondern unseres Glaubens, ob er dann groß oder klein herausgestellt ist. Das ist egal. Jeder Bruder, der sich in dieser ersten Stunde öffentlich betätigt, ob in Lied, in Vorlesung oder im Gebet, muss Verständnis über das haben, was hier vor sich geht. Sonst soll man lieber schweigen und erst einmal lernen. Ich glaube, das ist ein großer Notzustand, dass man noch nicht gelernt hat. Wir kommen eben nicht zusammen, um unseres großen Gottes oder unserer menschlichen Dinge zu gedenken, sondern des Herrn. Mit dem Thema der Anrede im Gebet sollen keine Formen wie beim Vater unser geprägt werden, sondern die Mitteilungen der Schrift sollen auf unsere Herzen wirken. Das ist hier der Sinn und Zweck, weshalb hier das betrachtet wird. Betrachten wir die Gebetsanrede Vater. So finden wir, himmlischer Vater oder Vater in den Himmeln und Vater vom Himmel. Insbesondere im Matthäusevangelium, wo wir eine solche Ausdrücklichkeit in diesem einen Evangelium 20 Mal finden. Davon stehen 10-mal in der Bergpredigt allein und 10-mal im übrigen Evangelium des Matthäus. Dann lesen wir es nur noch 2-mal im Markus-Evangelium und 1-mal im Lukas-Evangelium. Im ganzen übrigen Neuen Testament wird es dann nicht mehr in der Anrede gegenüber Gott, dem Vater, gebraucht. Weder in der Apostelgeschichte, noch in den Briefen und nicht in der Offenbarung, wo wir es vielleicht erwarten könnten. So wie die Gottesoffenbarungen in der ganzen Heiligen Schrift vom El, dem Starken, bis zum Gott und Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist uns die Darstellung praktisch fortschreitend zeigt, so sehen wir solches auch neutestamentlich. mit Sicherheit dürfen und sollen wir zum Herrn Jesus oder auch zum himmlischen Vater beten. Da können wir ganz beruhigt sein, und es ist unwichtig, ob wie wir die Formulierungen diesbezüglich treffen. Wenn der Herr Jesus seinen eigenen Jüngern den himmlischen Vater vorstellte, dann sollte ein Gegensatz zum irdischen Vater geschaffen werden. Denn dieses Vaterschaftsverhältnis, das uns durch Christus und sein Opfer geworden ist, damals werden sollte, denn der Jesus stand unmittelbar vor seinem Tode, da ist eine völlig andere Beziehung gegenwärtig. Ob die Israeliten nun den leiblichen Vater von ihnen oder den Vater des Glaubens Abrahams verstehen mochten, bleibt dahingestellt. Zielgesetzt offenbarte der Herr seinen Jüngern den himmlischen Vater. Die Verbindungen zum himmlischen Vater wiederum konnte nur durch den Herrn Jesus geschehen. Wäre der Herr nicht für uns ins Mittel getreten, niemals hätten wir in die Familie des lebendigen Gottes Einzug halten können, und zwar als echte Kinder Gottes. Ja, da sind wir. Das ist keine Überheblichkeit. Da sagt die Heilige Schrift, als der Herr Jesus, und der Herr Jesus hat nicht lange gewartet, als das Werk vollbracht war, da sagt er zur Maria, geh hin zu den Brüdern und sage ihnen. Und dann wird ganz klar, diese himmlische Verwandtschaft meinem Gott und Vater und eurem Gott und Vater herausgestellt. Das geschah, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Wir sind durch das Blut des Christus mit ihm verbunden, mit dem Herrn Jesus. Und durch diese Blutsverbindung, was uns in diesen neuen Menschen hineinbringt, durch das Blut des Christus zur Familie Gottes gerechnet worden. Das ist unsere ganze Verwandtschaft. Und darum sollten wir gegen unsere Verwandten nicht handeln wie gegen die Welt. Alle Kinder Gottes sind die engsten Verwandten von uns. Es geht gar nicht mehr enger. Es sind Brüder und Schwestern. Und das auch nicht, dass jemand denkt, eine Schwester wäre weniger als ein Bruder. Da finden oft falsche Vorstellungen statt. Wer wir wirklich in den Augen Gottes sind, ist Sache des Herrn und wird am Richterstuhl Christi offenbar. Eins steht fest, wenn wir errettet sind, wenn wir mit unseren Sünden zu Christus gekommen sind, dann steht fest, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben und zur Familie Gottes gehören. Und wenn wir nicht als verlorene Sünder zu Christus gefunden haben, bleiben wir abgetrennt von dem lebendigen Gott, von Christus und seinem Blute. Die besondere Anrede dieses Ausdruckes zeigt das Vaterunser, wie es genannt wird. Nach der Anrede, Vater unser, folgen dann sieben Bitten, wobei die ersten drei den Vater, den himmlischen Vater und seine Gottesrechte und die vier anderen uns und unsere Bedürfnisse und unsere Gefahren betreffen. Untersuchen wir den Charakter dieses Gebets selbst, dann finden wir darin die Zeit vor dem Kreuz in diesen sieben Bitten und zugleich das Warten auf das messianische Reich. Das liegt darin. Das können wir nicht in Abrede stellen, wir müssen es lesen und untersuchen, dann finden wir es. Steht ja geschrieben, wer sucht, der findet. Es ist überhaupt ein schrecklicher Zustand, dass nicht gesucht wird im Worte Gottes. Und wenn gesucht wird, finden sie nichts, weil sie nicht nach dem Willen Gottes suchen. Das macht dann arm. Stellen wir nun die Frage, warum tritt die Erwähnung des Vaternamens in den Briefen Pauli und Johannes und Petri zurück? Dann können wir nur antworten, weil unser himmlischer Vater will. Das? Was will er? Dass alle den Sohn ehren. Das ist die Lösung. Johannes 5, Vers 23, da steht's geschrieben. Also suchen wir die Bibelstellen, dann finden wir auch die Lösungen des Willens Gottes. Damit alle den Sohn ehren. Damit leben wir rein lehrenhaft in den Briefen, nicht in der Zeit des Reiches des Vaters, welches das tausendjährige Reich ist, sondern in der Zeit des Sohnes seiner Liebe nach Kolosser 1, Vers 13. Und deshalb tritt nach dem Willen Gottes des Vaters er selbst zurück, weil heute das Reich des Sohnes im Vordergrund steht. Und da gehört der Sohn geehrt, nach dem Willen Gottes. Das ist der Grund. Nach dem Willen Gottes soll die Liebe des Vaters durch den Sohn offenbar werden. So hat's Gott bestimmt, so hat's Gott vor, und wir tun gut daran, dem Rechnung zu tragen. Damit haben wir im Ausdruck himmlischer Vater den Anfang der Liebesoffenbarung Gottes, nicht aber die Fülle der Vollendung unserer Beziehungen zu Gott zu sehen, die allein vom Kreuz her im Sohne ist. Deswegen lesen wir in Johannes 16, Vers 23 bis 24, dass wir im Namen des Herrn Jesus den Vater bitten dürfen. Im Namen des Herrn Jesus. In dieser Aussage erkennen wir zugleich die Mittlerrolle, die Mittlerstelle Jesu. Zum Vater, im Namen, oder wir könnten auch sagen, über den Namen Jesu, die Bitten zu ihm zu bringen. Außerhalb des Namens Jesus kann niemand den Vater erhörlich bitten, außer dass er errettet sein will. Aber im Namen Jesu vermögen wir zum Vater zu beten. Zugleich haben wir Zugang zum Herrn Jesus. Johannes sagt in Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins, womit wir zu beiden im Gebet kommen können. Da gibt es keine Vorschrift. Es gibt aber auch keine Heiligungsstände darin. Während also der Vater in der Erwähnung der Briefe für uns zurücktritt, redet die Schrift unter anderem im Epheser Kapitel 2, Vers 18, denn durch ihn, hier ist Christus gemeint, der Herr, haben wir beide den Zugang durch einen Geist zum Vater. Weise vermögen wir nur durch den Geist Gottes zum Vater zu gelangen. Also ist es offenbar, wer diesen Geist nicht hat, auch nicht mit dem Vater reden kann. Dem fehlt ja dann der Geist Gottes, der uns nur gegeben wird, wenn wir als verlorene Sünder unser Leben Christus übergeben und sonst nicht. In 2. Korinther 1, 3, in Kolosser 1, 3 und in 1. Petrus 1, 3. Ist interessant, wie die Bibel das so eingeteilt hat. Sagt die Schrift, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht ist uns das schon aufgefallen. Der lebendige Gott tritt also in der Anrede in den Briefen zurück und dafür tritt nun vor die Anrede über die Verbindung zu Christus, zum Vater. Dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in Epheser 3, Vers 14, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hier sehen wir eine Heraufbringung in die Gegenwart Jesu für uns, geistlich, in der neuen Schöpfung. Dass wir nun einen Gott und Vater haben, gleich unseres Herrn Jesus. Und genau diese Anreden sind uns Muster der Beziehungen zu Gott als den Vater. Die Heilige Schrift lehrt uns an keiner Stelle, dass der Heilige Geist angesprochen und schon gar nicht angebetet werden soll. Das Reden verirrte Seelen, das ist wieder ein anderes Thema, auf das wir hier nicht zu sprechen kommen wollen. Leider finden wir diese Schriftwidrigkeit auch in geistlichen Liedern bestimmter Glaubensrichtungen. Da wird der Heilige Geist gebetet, er soll endlich kommen und lauter solches Zeug. Das kann doch nur dort sein, wo der Heilige Geist noch nicht im Herzen ist. Wo er ist, braucht man ihn nicht zu rufen. Ich brauche ihn nicht zu rufen, ich habe ihn. Dafür danke ich meinem Gott. Der Heilige Geist selbst will gar nicht, dass er angebetet wird, denn die dritte Person der Gottheit will uns ja gerade in diese Wahrheit leiten, dass wir den Vater und den Sohn anbeten. Dass wir zum Sohne und zum Vater so kommen, der uns dann Gegenstand der Anbetung wird. Damit kommen wir zur letzten Anredeform, indem wir zu Gott beten, was wir in 2. Korinther 13, 7 fanden. Ganz offensichtlich richtet sich auch unter anderem das Gebet in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 24 bis 31 an Gott, welcher Allherrscher und Gebieter, Schöpfer und Machthaber darin genannt ist. Und nachdem der Herr Jesus sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät, haben wir es mit dem verherrlichten Christus zu tun, damit zugleich aber auch mit dem Sohne Gottes. Wir haben es heute nicht mehr mit dem im Fleische lebenden Jesus zu tun. Dieser Herr hat uns nur noch seinen Namen hinterlassen, aber nicht sein Fleisch. Das ist verwandelt, aufgefahren. Jetzt zur Rechten Gottes. Damit haben wir es mit diesem Sohne Gottes, mit Gott zu tun. Wenn wir also das Gedächtnis feiern, da haben wir es mit dem Herrn Jesus zu tun, als er hier auf dieser Erde im Fleische wandelte. Und nicht mit Gott. Deshalb heißt es, Deshalb redet die Bibel von dem Gedächtnis des Todes des Herrn, nicht des Todes Gottes. Dies behandelt Hebräer 2, Vers 17 bis 18 oder Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Das Gebet zu Gott betrifft in der Erweiterung die Trinität Gottes, worin der Heilige Geist dann auch seine Ehre bezieht. Und nicht in der Direktanbetung und in der Direktrede mit dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist uns gegeben ist, damit er uns in diese Wahrheiten mit dem Vater und dem Sohne engst zu korrespondieren leiten will. Es ist aber mehr als nur furchtbar, zum lieben Gott zu beten. Also da schaudert's mich durch und durch, weil ich überzeugt bin, dass es einen solchen lieben Gott gar nicht gibt. Es ist eine Vorstellung der Verlorenen in der Nachrede der Dinge, die unser eigen sind, unser Herr. Zwar ist Gott Liebe, das ist klar, aber nicht der liebe Gott. Der existiert gar nicht. Und das ist das Problem, dass sie mit einem lieben Gott rechnen, wenn sie vor ihm eines Tages stehen und haben die Zeit der Gnade nicht genutzt, dass er ihnen lieb gestimmt sein soll. Darum reden sie von einem lieben Gott. Auch können wir nicht vom lieben Herrn reden, wie man das hört. Solche Ausdrücke enthält die Bibel überhaupt nicht. Es gebührt sich auch nicht, vom süßen Jesus zu reden. Jawohl. Denn so süß ist der Gott der Gerechtigkeit im Gericht gar nicht. Gibt's auch ein Lied, das beginnt, süßer Jesus. Das sind unbiblische Dinge. Wir machen darauf aufmerksam, dass durch Akzentverschiebung Lüge einzieht. Wir haben eine ganze Welt der Christenheit belogenerweise im Gericht des Todes um uns. Das ist der Erfolg. Wenn also die Schrift sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten, dann sollten wir sein Wort auch genau halten und nicht halb und nicht verschoben und nicht verdreht, auch dann nicht, wenn die Bibel Gottes Wort sagt, dass wir ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht sind. Aber wir haben den Geist der Wahrheit und darum lasst uns in der Wahrheit wandeln. Ungenauigkeit kann auch Unwahrheit sein. Ich sag kann. Zusammenfassend soll also gesagt werden, wir können zum Vater, wir können zum Sohn und zu Gott unsere Gebete richten. Auf die äußere Formulierung diesbezüglich kommt es in letzter Konsequenz gar nicht an. Nicht, dass dann, wenn jemand zum Vater betet, er glaubt, er wäre geistlicher als andere, die zum Herrn Jesus beten. Ich habe das alles schon in der Seelsorge hinter mir. Zu mir ist ein Bruder gekommen, der sich gedrängt fühlte. Ich solle dahinter fassen, dass andere Brüder endlich das Wort Jesus austauschen gegen den himmlischen Vater. Aber ich sage, das macht man selber. Ich werde mich hüten. Möchten wir dem himmlischen Herrn gefallen, indem wir jetzt schon ein Leben des Gebetes führen? Zur Ehre, zum Lobpreis seines wunderbaren Namens, des Namens, der über
alle Namen ist, der uns durch den Vater gegeben, den Namen Jesus, durch den wir zum Vater Zugang haben, diesen herrlichen Namen Jesus, durch den wir errettet und erlöst worden sind. Ich darf jedem Kinde Gottes hier zujubeln und zurufen: Danke deinem Herrn. Danke Gott, dass Christus dein Herr ist. Amen.